Erster Teil. Die belagerte Stadt. Altenburg, Dezember 1295. Ich habe ein ganz dummes Gefühl. Das hätte Ritter Ulrich von Maltitz nicht erst aussprechen müssen. Seine misstrauische Miene sagte genug. Meint ihr das Essen, das uns dieser schmierige Wirt bringt, sofern er es je fertig bekommt? Antwortete der Markgraf von Meißen mit verhaltenem Spott, während er es sich auf einer Bank bequem machte. Der König hatte Friedrich von Wettin hierher in die Reichsstadt Altenburg beordert, und wenn es nach ihm ginge, dürfte dieser den Markgrafentitel gar nicht mehr führen. Denn Adolf von Nassau, vor 3,5 Jahren zum Regenten gewählter Niemand unter den Reichsfürsten, erhob Anspruch auf die Mark Meißen. »Ihr wisst genau, was ich meine«, antwortete Ulrich von Maltitz ungestüm und vergaß dabei für einen Augenblick den respektvollen Ton, den er seinem Lehnsherrn schuldete. »Wenn ihr auf meinen Rat hörtet, wären wir nie hierher gekommen. Das riecht nach einem Hinterhalt, nach Verrat.« Der dunkelhaarige Ritter Anfang 30 legte den Umhang ab und ließ ihn achtlos auf die Bank sinken, ohne die Tür aus den Augen zu lassen. »Wollt ihr etwa dem König so viel Unehrenhaftigkeit unterstellen?« ermahnte ihn der Markgraf mit hochgezogenen Augenbrauen, immer noch eher spöttisch als streng. Friedrich war 38 Jahre alt und weder der dichtende Schöngeist wie sein Großvater, den man den Erlauchten nannte, noch der verlebte Verschwender wie sein Vater. Er war nüchtern, zupackend und entschlossen und erteilte das Misstrauen des Maltitzers, eines seiner engsten Vertrauten, was die Möglichkeit betraf, der König habe sie nur hierher beordert, um den Gegner beiseite schaffen zu lassen, auch wenn er es sich nicht anmerken ließ. Adolf von Nassau wollte die Mark Meißen und Friedrich war nicht bereit, sie herzugeben. So war der Stand der Dinge. Doch der König hatte sein Heer gen Meißen in Bewegung gesetzt und auf dem Weg dorthin bereits zum zweiten Mal binnen kurzem Thüringen verwüsten lassen. Ulrich schnaubte verächtlich. »Der König! Was für ein König ist das schon? Ein Schwächling! Einer, der sich die Stimmen der Fürsten bei der Wahl gegen den Habsburger mit leeren Versprechungen erkauft hat, weil er weder Land noch Geld besitzt. Und deshalb stiehlt er es. Von euch und eurem Bruder.« Es klopfte. Erst zaghaft, dann stärker. Ulrich riss die Tür auf. Erschrocken fuhr die mit 2 schweren Krügen beladene Schankmark zurück, als sie sich plötzlich dem blanken Schwert eines Ritters gegenüber sah. Ulrich ließ das Schwert sinken und trat einen Schritt zurück. Die Frau, deren Gesicht vor Hitze gerötet war und kleine Schweißperlen auf der Stirn und über den zusammengekniffenen Lippen aufwies, knickste rasch erst vor ihm, dann tief vor dem Markgrafen. »Ich bringe Wein, wenn es den edlen Herren beliebt.« Auf Friedrichs Zeichen hin goss sie erst ihm den Becher voll, dann seinen Rittern. Nach Ulrich von Maltitz auch Reinhard von Hersfeld, den Brüdern Thülich und Theodor von Hohnsberg, Rudolf von Falkenstein, Reinhard von Sewischin und dem Jüngsten, Hertwig von Hörselgau. Die anderen Männer hatte Ulrich bei den Pferden und um das Wirtshaus herum postiert. Friedrich hob seinen Becher. »Möge Gott uns morgen beistehen!« »Und möge Gott uns auch diese Nacht beistehen«, dachte Ulrich bei sich, während er einen kräftigen Schluck nahm. Wieder klopfte es, und eine weitere Schankmagd brachte ein großes Brett mit Brot, Käse, Schinken und Speck. »Der Braten ist gleich fertig, lässt der Wirt ausrichten«, erklärte sie. Die Männer begannen sich zu entspannen und lautstark zu unterhalten. »Wenn ihr erlaubt, Hoheit?« Johannes Lotzke, ein junger Freiberger, bot sich an, für Friedrich und seine Ritter Wein nachzuschenken, denn die Knappen waren zur Wache bei den Pferden eingeteilt worden. Ulrich von Maltitz energisches »Still« dröhnte dazwischen. Mit erhobenem Arm, leicht vorgebeugt, sah der misstrauische Ritter aus der schmalen Fensterluke. Dann stürzte er zur Tür und riss sie auf.
»Bewaffnete, Sie kommen hierher!« brüllte er nach einem kurzen Blick hinab. »Zieht die Schwerter!«
Während die Ziege, die der Wirt gleich neben der Schankstube hielt, angstvoll meckerte, polterten schwere Tritte die Treppe herauf.
»Ihr müsst nach oben fliehen!«
rief der Maltitzer dem Markgrafen zu und wies auf die Luke zum Dach, bevor er den schweren Riegel vorschob. Auch Friedrich zog sein Schwert und blickte auf seine Männer.
»Nein, wir erwarten sie hier!« Gott stehe uns bei.
Schon zerbarst die marode Tür unter einem wuchtigen Hieb oder Tritt von draußen. Den ersten Angreifer enthauptete Ulrich mit einem einzigen Hieb. Einen weiteren streckte Reinhard von Hersfeld nieder. Doch über die Leichname ihrer gefallenen Kumpane hinweg drängten immer mehr Angreifer in die Kammer. Ulrich blieb weder Zeit noch ausreichend Sicht, um die Gegner zu zählen, die deutlich in der Überzahl waren. Diese standen den mittlerweile nur noch 5 Meißner Rittern und dem Markgrafen gegenüber, der längst selbst mitkämpfte, Schwert und Surkott voller Blut, mit schnellen, geschickten Hieben auf die Gegner einschlagend. Ulrich vergewisserte sich mit einem Blick, dass seine Gefährten zurechtkamen, und wollte sich zu Friedrich umdrehen. In diesem Augenblick gellte ein markerschütternder Schrei. Unter den totgeglaubten Gegnern hatte sich einer aufgerappelt und stürzte mit gezogenem Schwert von hinten auf den Markgrafen. Die todbringende Klinge fuhr direkt auf ihn zu. Keiner seiner Ritter war nahe genug, um einzugreifen. Immer noch schreiend warf sich der junge Freiberger zwischen die Waffe und den Fürsten. Im nächsten Augenblick war Ulrich von Maltitz heran und trieb dem Attentäter das Schwert tief in die Brust. Ulrich atmete tief durch und sah sich in der Kammer um. Hertwig versuchte, mit einem abgerissenen Ärmel seine Wunde abzubinden. Thülich blutete heftig am Oberschenkel und der alte Falkensteiner lag mit gespaltenem Schädel nahe der Tür. Ihn hatten sie ganz verloren, ihn und den jungen Freiberger, auf den sein Vater und seine Braut nun vergeblich warten würden. Von Maltitz schlug ein Kreuz. Gott erbarme sich ihrer armen Seelen. Dann stand er auf. »Wir müssen weg, sofort!« »Ich weiß nicht, ob wir alle erwischt haben oder ob jemand entkommen ist, der Verstärkung holt.« Sie mochten wohl 10 oder 12 Meilen weit gekommen sein, als Friedrich Befehl gab zu halten. Der Mond, der den Schnee leuchten ließ, sorgte für ausreichend Helligkeit. »Ich schätze, die Verhandlungen sind damit beendet«, knurrte Ulrich mit finsterer Miene und griff in den verharschten Schnee, um das verkrustete Blut der Attentäter von seinen Händen zu wischen. »Das war eine offene Kriegserklärung«, sagte Reinhard von Sevesin schroff, der Älteste unter Friedrichs Rittern. »Werden die Fürsten zusehen, wie der von ihnen gewählte König die Waffen gegen die eigenen Vasallen, das eigene Volk, richtet?« Friedrich sah nun direkt zu Ulrich. »Aber es besteht keine Hoffnung auf Hilfe. Mag auch Albrecht von Habsburg Anspruch auf den Thron erheben. Er wird unter den Fürsten keinen offenen Verbündeten für eine neue Königswahl finden. Noch nicht.« Dann wandte sich Friedrich dem Hersfelder zu. »Reinhard, reitet los zu Niklas von Haubitz. Er soll seine Truppen so schnell es geht nach Freiberg führen, um die Stadt zu verteidigen. Ulrich, ihr reitet dorthin und warnt sie. Ich vertraue euch das Kommando über Burg Freiheitsstein an. Wir brauchen das Silber, um Truppen aufzustellen, mit denen wir gegen das königliche Heer antreten. Sonst werden viele Menschen sterben. Das wäre das Ende des Hauses Wettin und das Ende der Hoffnung auf Frieden in der Mark.«